Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, wieder hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Und natürlich habe ich auch Grüße von meiner Gemeinde mitgebracht aus Unna. Die feiern ja auch jetzt zeitgleich Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Was macht dein Leben aus? Die Antwort mag vielleicht ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wen man konkret fragt. Weiß nicht, ob ihr diesen Nachruf auch schon einmal in der Zeitung gelesen habt. Nur Arbeit war sein Leben, stets tat er seine Pflicht. Traurig, würde ich sagen, wenn das so über einem Leben stehen sollte oder stehen würde. Oder ich denke an unsere Fußballnationalmannschaft vor vielen Jahren, die sich dann auch musikalisch betätigt hat, unter anderem mit dem Titel »Fußball ist unser Leben, der König Fußball regiert die Welt«. Ja, was das Finanzielle angeht, ist das scheinbar wirklich der Fall, aber wir haben ja heute von einem anderen König gesungen, der auf unserem Thron sitzt. »Mein Leben ist«. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würdest du einsetzen? Was macht dein Leben aus? Was macht deine Identität aus? Ist es die Arbeit? Das Hobby? Familie? Die Enkelkinder, die ich zurzeit genieße, jetzt im Ruhestand noch mehr, ein bisschen mehr wie vorher? Was macht dein Leben bedeutsam? Was hätte der Apostel Paulus geantwortet? Und er hat darauf eine Antwort gegeben, sogar sehr klar und dezidiert. Wenn man seinen Brief an die Philipper liest, und ich habe euch heute wieder eine Predigt aus dem Philipperbrief mitgebracht, gibt es darauf eigentlich nur eine Antwort, die auch eine sehr gute Verbindung zum Reformationstag vorgestern ist und auch zum heutigen Abendmahl. Mein Leben ist Christus. Ausrufezeichen. So würde Paulus antworten, zumindest wenn wir in seinen Philipperbrief reinschauen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich habe heute mal die neue Genfer Übersetzung dabei und lese aus Kapitel 1 die Verse 12 bis 26. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Andere Übersetzungen schreiben hier, Christus ist mein Leben. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Soweit Gottes Wort für heute. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Ja, wenn ihr bitte die Folie schon mal einschaltet, jawohl, berufen zur Freude und wir sind hier, Christus ist mein Leben, da fehlt der Text, aber wir steigen ein in Lebensumstände. Also Paulus nimmt die Philipper mit und auch uns mit hinein in sein persönliches Ergehen. Er schreibt über seine Lebensumstände, seine Lebensmotive, auch die Lebensmotive anderer, Lebenswünsche und Ziele, und in allem spielt Jesus als sein Daseinsmittelpunkt die entscheidende Rolle. Also die Punkte heute sind relativ einfach: Lebensumstände, Lebensmotive, Lebenswünsche. Die Verse 12 bis 14, Lebensumstände. Paulus schreibt ja als Gefangener Roms. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Der sitzt also nicht irgendwo im Urlaub am Mittelmeer und guckt auf die Wellen raus, trinkt einen Cappuccino und hat Zeit, an die Philipper zu schreiben. Er sitzt in Gefangenschaft. Er ist wahrscheinlich angekettet. Zumindest hat er Soldaten, die ihn bewachen. Er kann aber auch Besuch empfangen. Also es ist schon eine gewisse Hafterleichterung, aber trotzdem ist er Gefangener Roms und weiß nicht, wie seine Situation ausgeht, ob er sterben wird, umgebracht wird, hingerichtet wird oder ob er freigelassen wird. Otto Schmitz hat einen Kommentar zum Philipperbrief geschrieben, der heißt Aus der Welt eines Gefangenen, und er schreibt ja Folgendes. Ein Gefangener beschäftigt sich viel mit seiner Lage, das versteht sich von selbst. Aber die Art, wie er sich mit ihr abfindet, kennzeichnet sein innerstes Wesen. Es kommt dabei nur heraus, was schon während der Freiheit in ihm war. So wenig verändert die Gefangenschaft als solche den Kern des Menschen. Es gehört zum Wesen von uns Menschen, dass wir uns selbst zum Mittelpunkt des Daseins machen. Und ganz ehrlich gefragt, merken wir das nicht auch oft selber, selbst da, wo wir schon Christen geworden sind, wie schnell wir wieder in diesen Reflex, in diesen Rhythmus hineinrutschen, der Mittelpunkt des Daseins zu sein. Alles muss sich letztendlich um mich, um meinen Komfort, um meine Bedürfnisse und Wünsche drehen. Bei Paulus scheint das anders zu sein, obwohl er sicherlich mit diesen Dingen auch zu kämpfen hatte. Aber er macht deutlich, dass seine derzeitigen Umstände auf der einen Seite alles andere als angenehm sind. Sie sind schwierig und ungewiss ist die Zukunft. Und trotzdem kann Paulus in der Situation selbstlos von sich weg sehen und Gottes Wirken erkennen und bekennen, auch in seiner kritischen Situation. Und er schreibt zum Beispiel, das, was ich jetzt hier durchmache, bewirkt, dass das Evangelium weiter verkündet wird. Christus und sein Wort ist nicht zu stoppen, auch nicht durch Fesseln, auch nicht durch Gefängnismauern und Türen. Das griechische Wort, was hier im Deutsch übersetzt Förderung steht, Vorwärtsbewegung eigentlich übersetzt, also das griechische Wort bedeutet wörtlich übersetzt Vorwärtsbewegung. Es wird oft gebraucht im militärischen Zusammenhang, wenn Armeen trotz Hindernissen, Gefahren und Ablenkungen eben vorwärts marschieren und neue Gebiete einnehmen. Seine Gefangenschaft erwies sich also nicht als Hindernis für das Evangelium, sondern förderte die Verbreitung sogar noch. Der Grund seiner Gefangenschaft machte die Runde auch bei den kaiserlichen Soldaten, den Staatsbeamten und anderen Personen, die in seiner Nähe waren. Paulus nutzt weiter seine eingeschränkten Möglichkeiten zur Verbreitung der guten Nachricht. Denn sein Herr Jesus ist in seinem Wirken keineswegs eingeschränkt. Davon war Paulus überzeugt. Und ein zweites beschreibt er noch. Seine Situation bewirkt, dass andere Christen ermutigt werden. Pascal hat gerade ganz offen und ehrlich von seiner Menschenfurcht gesprochen. Ich denke, da konnten wir alle uns irgendwie auch wiederfinden. Und diese Christen damals in Philippi waren ja nicht anders. Und nun schreibt Paulus, dass er erfährt und erlebt, dass gerade seine schwierige Situation andere Christen ermutigt, offener und mutiger auch nach außen zu gehen und das Evangelium weiterzusagen. Sie nehmen ihre Verantwortung wahr und wagen Gottes Wort eben auch in ihrem eigenen Umfeld furchtlos weiterzusagen. Also Paulus lässt sich von seinen schweren Lebensumständen nicht lähmen in seinem Dienst für Jesus, sondern nutzt die Möglichkeiten, die Gott ihm schenkt und erkennt, was Gott daraus erwachsen lässt. Hab vor längerer Zeit mal ein Buch in die Hand bekommen, vielleicht kennt der ein oder andere das, relativ klein. Der Buchtitel war schon sehr bezeichnend. Schwierigkeiten sind Möglichkeiten. Also das habe ich versucht, mir so ein bisschen zu verinnerlichen. Nicht immer gleich, wenn Probleme kommen, in Panik zu geraten, sondern mit Gottes Hilfe mal durchzuatmen und zu überlegen, so was will Gott mit diesen Herausforderungen jetzt machen? Welche Möglichkeiten liegen darin, in der Herausforderung, in der ich jetzt stehe, dass Gott an meinem Herzen arbeiten möchte, dass er mir neu seine Gegenwart und Treue vor Augen stellen möchte. Und so ist die Frage für mich immer wieder neu: Ziehen Herausforderungen, Leitsituationen, Schwierigkeiten und Nöte mich eher runter? Oder kann es sein, dass mit Gottes Hilfe sie mir neu den Blick öffnen für Gottes Größe, für Gottes Möglichkeiten, für seine Treue, für seine Gegenwart. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr das immer wieder zumindest versucht, aus dieser Perspektive zu sehen. Ein Vers, der mir da sofort in den Sinn kam, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Oftmals ist es ja so, dass wir diese Aussage erst im Nachhinein einordnen können und zustimmen können, ja Herr, so war es auch diesmal wieder. Oft ist es in der Situation schwierig. Und Vorsicht bitte, diesen Vers nicht anderen Menschen einfach als frommen Wunsch weitergeben, die in Leitsituationen sind. Das ist das Schlimmste, was man machen könnte. Als unsere Tochter so krank war und dann starb, heute genau vor einem halben Jahr, Gott sei Dank waren bei uns in der Gemeinde keine Menschen, die uns diesen Vers mitgegeben haben, sondern die empathischer unterwegs waren. Aber man kann das gut meinen, aber man macht so viel falsch damit. Und trotzdem ist das ja eine wertvolle Wahrheit, ja, die diesen Menschen selber vielleicht im Nachhinein klar wird. Auch da war Gott bei uns. Und aus der Situation ist auch etwas Gutes erwachsen. Das mag im Einzelfall dann ganz unterschiedlich sein. Mein Leben ist Christus, wird Paulus hier zitiert. Ob ich gefangen bin oder in Freiheit draußen herumlaufe, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns die Lebensmotive an, die Verse 15 bis 18. Paulus freut sich darüber, dass Jesus bezeugt und verkündet wird in seinem Umfeld und auch außerhalb davon. Und darum geht es ihm. Das allein zählt. Und an dieser Stelle schreibt er in unserem Text ja auch über Motive, nicht so sehr über seine eigenen, sondern die von anderen. Da gab es Menschen mit falschen, mit berechnenden Motiven, die sich selbst in der Evangeliumsverkündigung von anderen niederschlugen. Da war Neid im Spiel, Streit, Selbstsucht. Aber er schreibt auch von aufrichtigen, bekennenden Menschen, die mit aufrichtigen und lauteren Motiven unterwegs waren und Jesus verkündet haben, in einer guten Gesinnung und mit der richtigen inneren Einstellung. Und so ist es auch bei uns, auch unsere Motive durchziehen die ganz unterschiedlichen Lebensbereiche. Und ich habe mich manchmal gefragt, habe ich in meinem Dienst wirklich bestimmte Dinge aus absolut hundertprozentigen reinen Motiven getan? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich auf diese Frage mit Ja antworten könnte. Da spielt immer noch so viel Sünde mit hinein, wo man doch irgendwo die Anerkennung von anderen sucht, wo eben dann doch die Menschenfurcht eine Rolle spielt, man in manchen Bereichen zu feige ist und wo der Komfort eine Rolle spielt, auf den man nicht verzichten will. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Aber lasst euch davon, wenn ihr selber mit diesen Fragestellungen auch zu kämpfen habt, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Gott kennt unser Herz und darauf kommt es an. Vor ihm immer wieder offen hinzustellen und zu sagen, Herr, du weißt, mit welchen Motiven ich unterwegs bin. Reinige du mein Herz. Hilf mir, wegzukommen von dieser Sucht nach Anerkennung. Hilf mir, frei zu werden von der Furcht, was andere Menschen von mir halten, über mich sagen, über meine Einstellung denken. Ich glaube, so hundertprozentig reine Motive werden wir vielleicht nie hinbekommen. Aber wir können auf diesem Weg vorangehen und wachsen. Hier, wie gesagt, haben die einen nur an ihr Prestige gedacht und wo sie persönlichen Nutzen herausziehen konnten aus der Inhaftierung von Paulus. Andere haben sich aber wohlwollend hinter ihn gestellt und seine Aufgaben, seine Arbeit mit übernommen. Und so können wir uns vielleicht fragen, was sind unsere Beweggründe unseres missionarischen Handelns? Wichtig ist, dass wir die Botschaft verkünden und nicht zur schweigenden Mehrheit gehören. Und ich denke, was wir aus diesem kleinen Abschnitt lernen können, ist Folgendes. Paulus lässt sich auch hier nicht negativ beeinflussen, was ja unter anderem seine Kritiker versuchen. Das wäre ja auch eigentlich allzu menschlich, ne? Aber Paulus trifft dagegen eine ganz bewusste Entscheidung. Er zieht sich den Schuh nicht an, wie man so schön sagt. Er ist nicht verantwortlich für die Motive anderer Menschen. Und das sind wir auch nicht. So kann er sich freuen und sagt, was spielt es für eine Rolle? Letztlich, ob auf eine weniger gute oder auf eine vorbildliche Art und Weise das Evangelium gepredigt wird. Es wird gepredigt und Gott wird etwas daraus machen. Und das finde ich stark an dieser Stelle, dass er sich darüber freuen kann. Dass ihn das nicht einengt, nicht runterzieht, nicht mutlos macht, sondern dass er sagt, dafür brennt mein Herz, dass die Botschaft des Evangeliums weitergegeben wird. Und wenn Menschen das mit einer falschen inneren Haltung tun, ist nicht schön, aber Hauptsache Christus wird groß gemacht. Noch einmal Otto Schmitz. Er beurteilt seine Lage lediglich unter dem Gesichtspunkt, ob sie günstig ist für den Fortgang des Evangeliums oder nicht. Völlig unbekümmert um sein eigenes persönliches Schicksal. Jesus selbst wird sich zu seinem Wort stellen und er wird auch über die Motive zu seiner Zeit richten. Auch wir können das unserem Herrn gerne überlassen für unser eigenes Leben und für das Leben unserer Mitmenschen. Also, auch du bist nicht verantwortlich für die Beweggründe anderer und ihr entsprechendes Verhalten. Kümmere dich um deine eigenen Motive und lass sie von Jesus immer wieder neu durchleuchten. Und dazu ist vielleicht eine Aussage aus dem Psalmen hilfreich, zumindest mir. Versuche ich sie immer wieder neu vor Augen zu halten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Offen zu sein vor unserem Herrn und zu sagen, Herr, du bist der Herzenskenner. Du bist der, der auch mein Herz erforschen soll, jeden Tag neu, und mir offenbaren soll, wo ich auf falschen Wegen unterwegs bin, auch was meine Motive anbetrifft. Und dann ein letzter Punkt, allerdings der größte Teil des Textes, Lebenswünsche, man könnte auch Lebensziele sagen. Nun, was für Wünsche könnte man als Gefangener haben? Welche Ziele? Ein fairer Prozess war zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich. Freispruch, angenehme Haftbedingungen. Ja, ich bin davon überzeugt, auch Paulus hat sicherlich Wünsche gehabt. Die vorhin beschriebene Freude lässt in ihm die Gewissheit heranreifen, dass alles einen guten Ausgang für ihn nehmen wird. Das Wort, was hier für Rettung steht, kann hier mehrere Möglichkeiten beinhalten. Aber Paulus weiß sich getragen, er ist sich Gottes Hilfe und Heil bewusst. Er weiß sich getragen auf Gebetshänden seiner Geschwister. Er weiß sich gehalten durch den Beistand des innewohnenden Heiligen Geistes. Auch das macht der Text ja hier in unseren Versen deutlich. Und es wird deutlich, er vertraut auf Gott und seine Verheißungen. Was mich hier an Paulus fasziniert, er hängt nicht an seinem Leben. Ich hänge an meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Text hat mich schon herausgefordert in der Vorbereitung. Meine Tochter hing an ihrem Leben, aber irgendwann ist das gekippt, wo Jesus sie vorbereitet hat, heimzukommen. Und wo wir sie auch gehen lassen konnten. Und trotzdem, wenn man so überlegt, ich habe manches Mal während ihrer Erkrankung gedacht, Herr, hättest du besser mich krank werden lassen mit dieser Erkrankung. Ich habe 6 gute Jahrzehnte gelebt. Und trotzdem bei diesem Gedanken, der war ehrlich gemeint, und trotzdem merkte ich, ich würde doch noch gerne ein bisschen Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen. Ich würde doch noch gern den einen oder anderen Urlaub mit meiner Frau verbringen. Ich würde doch noch gern das ein oder andere im Leben unserer Gemeinde miterleben, wo man an diesen irdischen Dingen doch so festhält, dass einen ja doch noch irgendwie so zieht. Und auf der anderen Seite, darüber predige ich ja auch, und das lesen wir auch in der Schrift, und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch, weiß ja nicht, ob ihr alle Kinder Gottes seid, glauben das ja auch, ne? Dass, wie Paulus hier schreibt, es wäre viel besser, bei Jesus zu sein. Und wenn ich dann manchmal so die Nachrichten lese, auch auf dem Weg hierhin, Nachrichten gehört habe und was so global geschieht, aber was auch hier in Deutschland, mit welchen Entwicklungen wir in Deutschland zu tun haben, dann denke ich manchmal, Herr, komm lieber heute als morgen. Dann fällt es in dem Moment gar nicht so leicht, gar nicht so schwer loszulassen, um bei Jesus zu sein, um all diese Irrungen und Wirrungen und all dieses Leid und all diese Schwierigkeiten hinter sich zu lassen. Aber wenn der Herr noch nicht kommt und wenn der Herr mich und dich noch nicht zu sich nimmt, dann gibt es für mich nur einen Grund, dann hat er noch was vor mit dir und mit mir. Und das ist gut herauszufinden. Herr, was ist es? Wo willst du mich noch gebrauchen, damit noch mehr Menschen von dir hören? Damit noch mehr Menschen diese Freude auf die Ewigkeit in ihrem Herzen tragen. Und das nicht nur theoretische Worthülsen sind, sondern wirklich ein tragfähiges Fundament, mit dem man den Alltag bestreiten kann. Paulus hängt nicht an seinem Leben, so wie wir es oft tun. Mein Leben, sagt er, ist Christus. Ihn gilt es zu ehren. Auch in der momentanen Situation, in der er sich befindet. Und sterben bedeutet, in seiner Situation zu gewinnen. Denn dann erlebt er die Verheißung der Verherrlichung in Christus, seinem Herrn, die ewige Gemeinschaft seiner Gegenwart, die durch nichts zu trüben oder zu übertreffen wäre. Das wäre viel, viel besser. Ja, in Abwägung dieser Tatsachen würde er den Tod sogar vorziehen, schreibt er hier. Doch selbst unter der Vorstellung dieser herrlichen Perspektive bleibt Paulus selbstlos und sagt, nee, wie Gott will. Und er hat den Eindruck, zumindest lese ich das aus diesem Text so heraus, dass er noch weiterleben soll und weiterleben wird, um für seinen Herrn noch weitere Frucht zu bringen und auch unter den Philippern noch weiter dienen zu können. Er schreibt ja zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Und auch dies würde letztendlich dazu beitragen, dass Christus, sein Leben, groß gemacht wird, geehrt wird. Was kann sich also Paulus anderes wünschen? Ja, an der Stelle, um das vielleicht als kleine Hausaufgabe für euch, die Frage mitzunehmen, was sind meine Lebenswünsche? Was sind meine Lebensziele? Wofür lebe ich? Paulus macht uns an dieser Stelle Mut, Jesus nicht nur unser Leben anzuvertrauen, wie es wahrscheinlich die meisten hier im Raum schon längst getan haben, sondern dieses Leben für ihn zu leben, für den, der sein Leben für uns gegeben hat und von dem Paulus schreibt, er ist mein Leben. Mögen auch wir diesen kurzen Satz über unserem Leben sagen können, ja, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben, weil er sein Leben hingegeben hat. Und das werden wir gleich wieder feiern im Abendmahl. Wir werden ganz real spüren, schmecken, herunterschlucken, das Brot und den Saft und damit erinnert werden an die Realität dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist nicht etwas Symbolhaftes, nicht etwas, naja, das ist vor 2000 Jahren geschehen. Das hat eine reale Auswirkung für deinen Alltag, heute, nächste Woche und darüber hinaus. Deshalb feiern wir es immer wieder neu, um uns daran erinnern zu lassen, dass er sein Leben für uns gab und wir sagen können, ja, Christus, du bist mein Leben. Amen.